Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin bzw. Servus, herzlich willkommen zur neuen Folge Deutsch-Österreichische Freundschaft. An meiner Seite heute Werner Reisinger.
Grüß dich, Christian.
Der Werner ist Journalist bei der Wiener Zeitung. Wir werden ihn gleich noch vorstellen und seine Zeitung auch. Zu Beginn blicken wir aber wie immer auf das, was so aktuell los ist in Österreich. Leider nicht zum Besuch von Prinz Charles. Ich habe ihn verpasst. Ich war nicht da. Warst du da?
Gott sei Dank nicht, nein.
Was ich gelesen habe, ist aber, dass es das größte Society-Event aller Zeiten wahrscheinlich war. Und Van der Bellen hat eine falsche Krawatte getragen, kann
ich
sagen.
Ich habe es leider nicht genau mitbekommen. Alles, was ich mitbekommen habe, ist, dass der Ring gesperrt war hier in Wien und das im Kontext mit dem Demonstrationsverbot, das von der ÖVP angedacht wird und von linker Seite durchaus mit passigen Meldungen kommentiert wurde. Stichwort Spaßdemo.
Ah, okay. Der Hintergrund, wir haben in der letzten Folge mit Hanna Herbst darüber geredet. Also die ÖVP hätte gerne, dass der Wiener Ring, also die größte Innenstadtstraße, nicht mehr einfach so für sogenannte Spaßdemos gesperrt werden kann. Und für Prinz Charles wurde sie aber freigeräumt.
So ist es.
Ja. Adelig müsste man sein. Unser Hauptthema heute etwas Ernstes, nämlich der rechte Rand in Österreich und Deutschland. Es gibt ja viele Überschneidungen, Zusammenarbeit sogar, wenn man sich mal die AfD und FPÖ anschaut, aber das geht auch noch viel weiter und auch viel weiter rechts tatsächlich. Der Arbeitstitel sozusagen, das, was wir herausarbeiten wollen, ist, warum brennen eigentlich in Deutschland Asylwerberheime? Also hier sagt man Asylwerber übrigens nicht Asylbewerber wie in Deutschland. Man spart sich wie so oft einfach ein paar Buchstaben, das macht das Österreichisch gerne. Also warum gibt es in Deutschland viel mehr Attacken auf Asylbewerberheime? Das klären wir später. Erstmal fangen wir an mit dem, was aktuell so los ist. Und das ist fast schon ein Running Gag. Ich frage dich also, wann gibt es Neuwahlen?
Ich gehe vorsichtigerweise davon aus, dass es doch dieses Jahr noch sein wird. Lehne mich jetzt nicht weiter hinaus. Aber es wird dieses Jahr sein.
Und es wird wohl von der ÖVP gerade ein Termin Ende November lanciert. Der Hintergrund ist der, dass die ÖVP offensichtlich gerade eine Umfrage für interne Zwecke veranstaltet hat oder ausführen hat lassen. Und da sieht es besser aus für die ÖVP und die SPÖ, also die Regierungsparteien, als zuletzt.
So ist es. Man könnte auch sagen, man vermutet, dass aufgrund der Niederlage auch, nicht nur, aber auch der Niederlage der FPÖ, schlussendlich bei der Bundespräsidentschaftsstichwahl so ein bisschen der Zenit bei der FPÖ vielleicht überschritten sein könnte und man halt damit spekuliert, eben wie du sagst, es gibt Umfragen, die sie dann erstmals nicht mehr, also seit mehreren Monaten ja irgendwie immer Erster gewesen und nun sollen sie sozusagen mal in manchen Umfragen nochmal auf Platz 2 vorkommen und das veranlasst halt möglicherweise die beiden Regierungsparteien das doch zu wagen. Es gibt aber noch andere Gründe außer der FPÖ.
Und zwar?
Nun, ich bin der Meinung, dass beide Parteien eigentlich diese Wahlen wahrscheinlich jetzt bald suchen werden, vor allem aber die SPÖ diese Neuwahlen suchen wird, weil sie eine Abnützung ihres eigentlich erst jüngst eingeführten neuen Kanzlers und Spitzenkandidaten Christian Kärntner einfach vermeiden möchte. Nun, also wir haben das bei der ÖVP gesehen, die den Parteivorsitzenden ausgewechselt hat und dann nicht neu gewählt hat. Der sogenannte Django-Effekt ist dann verpufft. Also Django, der Verbindungsname von Reinhold Mitterlehner, der sich dann sozusagen als neuer Mann an der ÖVP-Spitze irgendwie profilieren konnte. Und durchaus, so wie das ja oft zu beobachten ist, wenn es an der Spitze Personalwechsel gibt, mit einem Umfrageplus sozusagen aufwarten konnte. Und der hat das allerdings nicht genutzt. Und man munkelt auch, dass sozusagen Kern das vermeiden möchte, den Schwung, den er momentan in den Umfragen hat und auch durch sein starkes, inszeniertes Auftreten unbedingt mitnehmen möchte und deshalb bald wählen muss.
Der aktuelle Streit in der Regierung drehte sich um die Aufnahme von Flüchtlingen nach der EU-Quotenregelung. Also der Bundeskanzler Christian Kern hat einen Brief geschrieben an Brüssel und hat gesagt, wir würden gerne, wie auch in den vergangenen Jahren davon oder in der vergangenen Zeit davon ausgenommen werden, weil wir haben ja schon so viele aufgenommen. Jean-Claude Juncker hat gesagt, danke, nein. Und ausgerechnet die ÖVP hat dann gesagt, hä, wieso, nein, wir müssen doch die Verträge erfüllen, was ich irgendwie ein bisschen lustig finde, weil die ÖVP sich sonst nicht als besonders flüchtlingsfreundlich hervortut. Und dann sind irgendwie so Wörter hin und her geflogen wie Wendehals. Sobotka, der Innenminister, hat das irgendwie als Absurdität gegeißelt. Und können die sich eigentlich noch in die Augen blicken?
Das wohl schon. Allerdings ist natürlich einfach zu einem bizarren Spiel verkommen, die Koalition, wo man einfach nur mehr versucht, sich gegenseitig maximal zu beschädigen. Ja, ich würde auch eigentlich auch durchaus sagen, dass Wolfgang Sobotka nur zu einem gewissen Teil irgendwie als Innenminister fungiert von der ÖVP her, sondern eigentlich eher als Kern- oder sogar Mitterlehner Beschädigungsminister, würde ich das durchaus polemisch formulieren. Also denn sein Auftrag ist einfach sozusagen ganz klar irgendwo den Kern, der natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, einen Mordswerf mitbringt irgendwie. Man nennt ihn ja auch den neuen Slimfit-Kanzler, vergleicht ihn mit Justin Trudeau, Selfie, Facebook. Das Mathe Manager, der sozusagen durchaus nach der Feynman-Ära jetzt wieder Sympathien gewinnen hat können und der medialisiert wird und der sich toll, muss man auch sagen, oder zumindest aktiv sehr stark inszeniert, dass man den einfach beschädigt.
Wo wir bei Beschädigen sind, in Deutschland. Eine Redaktion hat gerade bei mir angefragt, ich soll doch mal ein Porträt machen über diesen jungen, dynamischen Außenminister, Sebastian Kurz. Mhm. Ein Mann, der jünger ist als ich zumindest, als du wahrscheinlich auch, Tippe ich jetzt mal, der ist 29?
Ich glaube.
Ja, der wurde bezeichnet als Rechtspopulist. Der hat Züge eines Rechtspopulisten, hat der Georg Niedermühlbichler gesagt, SPD-Geschäftsführer, glaube ich.
SPÖ-Bundesgeschäftsführer, Bundesgeschäftsführer, ja.
Der SPÖ natürlich, genau. Hat er denn Züge eines Rechtspopulisten?
Ich denke ja. Also ich würde schon sagen, dass er sehr geschickt die Themen, von denen er weiß, dass sie sozusagen nicht nur klassische FPÖ-Themen sind, sondern dass es auch Themen sind, die sozusagen auf breite Resonanz in der Bevölkerung stoßen. Und das auch quer durch die klassischen Lager. Also quer vom bürgerlichen Lager bis ins eher klassisch sozialdemokratische Milieu, bis teilweise auch hin ins Liberale, bis teilweise auch ins grüne Lager hinein, teilweise Themen sind, über die diskutiert wird, ganz massiv, und wo es auch Ressentiments gibt, einfach anzusprechen und damit einfach, ich will jetzt nicht sagen, Kleingeld zu machen, aber damit einfach sozusagen ganz klar Akzente zu setzen, ja, und das auszunutzen. Das Interessante bei Kurz, finde ich ja, ist, dass es, oder auch bei dem Rechtsschwenk, den sozusagen Kern durchaus in gewissen asylpolitischen Punkten vollzogen hat in den letzten Wochen, dass das in der Rezeption dieser Positionen, es vor einiger Zeit noch geheißen hat, okay, man sagt in Österreich Schmied und Schmiedel, also man geht eher zum Schmied gleich, nicht zum Schmiedel, dass das nichts bringe, also sozusagen der FPÖ hinterher zu gehen in den politischen Forderungen, bringt nicht viel. Ja. Das wird jetzt sukzessive irgendwie angezweifelt. Das wird von den Meinungsforschern angezweifelt, das wird auch sozusagen medial angezweifelt, und Kurz Umfragewerte sind nach wie vor hervorragend.
Ist es super, dass du das Thema ansprichst, weil mir das irgendwie so unter den Nägeln brennt, weil ich finde, da gibt es jetzt irgendwie so ein Triumphgeheul von Leuten wie Oliver Pink zum Beispiel von der Presse, also eher rechten oder ja, ich sag
Liberalen,
mal, eher rechtsliberalen, genau. Publizisten, die sagen hahaha und es bringt doch was. Aber ich denke mir am Ende, es bringt halt Umfrageerfolge und vielleicht Wahlerfolge. Aber wenn am Ende dabei rechte Politik rumkommt, was haben Menschen, die eben nicht so denken und die eigentlich der SPÖ zum Beispiel nahestehen würden oder was weiß ich, meinetwegen auch den Neos nahestehen würden, was haben die dann am Ende davon? Nichts, sondern rechte Politik, ob da nur FPÖ draufsteht oder nicht?
Definitiv. Also das ist ganz klar sozusagen auch der Tenor irgendwie unter den eher progressiven Journalisten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist durchaus, es ist halt, wenn ich FPÖ bin, FPÖ-Politiker bin, dann kann ich halt durchaus sagen, okay, meine Ziele sind eigentlich verwirklicht. Ich habe zwar möglicherweise kein Stück des Kuchens, oder das werden wir dann sehen, wenn es dann soweit ist. Ich persönlich glaube nicht daran, dass sozusagen die FPÖ ihren Zenit so überschritten hat, das werden wir dann sehen, aber die Politik auf jeden Fall wird sukzessive umgesetzt. Und auch, und das ist durchaus bemerkenswert, von der Sozialdemokratie jetzt immer stärker. Das muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt sozusagen Kern und Feynman vergleicht, was jetzt auch die letzte Zeit mal nicht so passiert ist, bei aller Kritik, die der Werner Feynman, der letzte Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende, einstecken musste in diesen gesellschaftspolitischen Fragen, Migration, Zuwanderung, auch Rechtsextremismus, das waren halt immer sozusagen seine No-Gos. Und da hat er halt auch immer ganz deutlich Grenzen aufgezeigt. Ich habe dann damals immer wieder polemisch gesagt, das ist das Einzige, was er hat, ja, sozusagen, weil er sozusagen den klassischen sozialdemokratischen Themen auch wenig bis gar nichts irgendwie durchgebracht hat. Aber was diese gesellschaftspolitischen Fragen angeht, da hat er schon Grenzen gezogen. Und das ist durchaus bemerkenswert, finde ich, dass Kern das nicht tut.
Ein großer Österreicher hat ein Interview gegeben, zuletzt. Und Heinz-Christian Strache, also der starke Mann bei den Rechtspopulisten, der Vorsitzende der FPÖ, hat ihn daraufhin eben das genannt, nämlich einen großen Österreicher. Dietrich Mateschitz, der ist in Deutschland hauptsächlich bekannt als Dosenmagnat, Brausefabrikant, wie auch immer, also Chef und Gründer von Red Bull. Und der hat ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben, alleine schon deswegen, weil er es selten tut. Also er äußert sich sehr, sehr selten öffentlich so ausführlich. Und deswegen auch bemerkenswert, weil er sich politisch geäußert hat, ganz klar. Die Kollegen, ich glaube, der Kleinen Zeitung hat er das Interview gegeben, also eine Grazer Zeitung, wenn mich das nicht komplett irrt. Und die waren also bei ihm und haben beschrieben, wie sie da an seinem Anwesen sind und haben sich das angehört, was er sagt, und fragen ihn dann an einem Punkt, oder stellen dann an einem Punkt fest, sie klingen wie ein Wutbürger. Also er hatte sich da in Rage geredet darüber, wie seine Abermilliarden von Steuergeldern, die er angeblich zahlt, verwendet wurden, und hat dann ganz klar sich gerichtet gegen die Einwanderungspolitik. So, hat gesagt, das war falsch und das müssen wir anders machen. Und im gleichen Atemzug hat er verkündet, dass er sich irgendwie medial weiter, er hat ja Servus TV, aber er will jetzt noch eine weitere Medienplattform aufstellen mit Michael Fleischhacker. Wenn euch das jetzt zu mediennerdig wird, das ist deswegen ganz interessant, weil Michael Fleischhacker eine zentrale Figur ist, auch bei Servus TV. Der macht einen Talk da, Talk im Hangar heißt das, und die sind in den letzten Monaten dafür berüchtigt geworden, rechte Personen da einzuladen, also wirkliche Rechtsausleger, Identitäre und aus diesem Umkreis. Wenn der zusammen mit Dietrich Mateschitz, der sich jetzt schon in diese Richtung geäußert hat, also ein Medienprojekt noch anstößt, dann heißt das also, haben wir bald eine rechte Stimme in der Medienlandschaft mehr wahrscheinlich.
Ich denke, die haben wir eigentlich schon seit längerer Zeit, du hast das angesprochen, Servus TV. Ich meine, was man klar sagen muss, der Unterschied zwischen dem, was Servus TV, also Talk im Hangar jetzt im Speziellen, da Fleischhacker die letzten Wochen und Monate macht im Vergleich zu anderen Talksendungen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, ist ganz klar der, dass man sozusagen da nicht thematisch, wie es immer wieder passiert, auch im Öffentlich-Rechtlichen, auf Personen des rechten oder rechtsaußen, teilweise auch rechtsextremen Spektrums zurückgreift, um sie, keine Ahnung, dann als kritische Stimme zu verkaufen, ja, sondern dass das sozusagen auch wirklich als strukturelle Vorgabe und auch als Konzept an sich einfach genommen wird. Das heißt, man geht nicht her und sagt, okay, bei dem Thema, das ist ein Thema über die Rechten, da muss ich die haben dazu. Ich diskutiere über rechte Jugendkulturen, hätte gern jemanden dazu. Ja, ich diskutiere über ein klassisches Themenfeld der Rechtspopulisten oder der neuen Rechten und brauche einen. Ja. Ich diskutiere über Burschenschaften und habe zwei Burschenschafter drinnen oder vielleicht sogar mehr. Ja. Nein, das ist sozusagen etwas, wo man dann direkt, wie du auch schon gesagt hast, versucht, eine einfach neue Öffentlichkeit auch aufzumachen. Das heißt, diese Leute nicht nur thematisch an Schwerpunkten einzubinden, sondern sie regelmäßig als Teil eines von ihm dann irgendwo neu definierten Meinungsspektrums zu präsentieren und das sozusagen dann auch so zu kommunizieren und zu sagen, das ist jetzt nicht so, ich will halt die kritische Stimme, ja, was dann oft die Argumentation des Öffentlich-Rechtlichen und anderen Diskussionssendungen ist, das tut man dann nicht, sondern man sagt, das mache ich jetzt aus Prinzip. Ja, und das ist sozusagen, das ist schon eine neue Qualität auch. Und es fällt ja auch auf, das ist ja jetzt sozusagen, glaube ich, die dritte oder vierte Sendung. Es geht ganz stark Richtung neue Rechte, ja, also es geht Richtung Identitäre, es geht Richtung die intellektuelle neue Rechte. Wir hatten Martin Lichtmeß in der Sendung, wir hatten Martin
Zum Thema Trump übrigens.
Zum Thema Trump, absolut.
Das unterstreicht ja das, was du gerade gesagt hast, so, dass es nicht geht um irgendwie... Ja. Obwohl, es ging, glaube ich, sogar um Rechtspopulismus. Das könnte man noch schlagen, wahrscheinlich irgendwie den Zirkel.
Nein. Nur ist Martin Lichtmeß halt einfach kein Rechtspopulist, sondern einer der intellektuellen Vordenker der neuen Rechten.
Absolut, ja. Und der erste Aufreger, ich glaube, da wurde es dann klarer, war ja, als sie Wen Sellner, glaube ich, sogar selber, also den Chef, wenn man so will, der Identitären Österreich eingeladen hat zu einer Diskussion um muslimische Jugendliche, wo die Frage natürlich ganz klar war, was genau hat er für Fachexpertise?
Der ist Aktivist.
Genau, ja. Zu Mateschitz noch, was also offensichtlich ein alter, weißer, reicher Mann, der die Medien unbedingt, weil er hat natürlich auch gewettert gegen die angebliche Political Correctness, die in Österreich hätte. Das, was man halt so kennt, ja, also you name it. Also da war in dem Interview dann alles, was man auch kriegen würde, wenn man Trump vor 3-4 Jahren oder so interviewt hätte. Da hat man das alles gekriegt. Wie reich er übrigens ist, wurde auch klar, 12,6 Milliarden Euro, reichster Österreicher auf der Forbes-Liste, die neu veröffentlicht wurde. Schöner Moment auch in dem Interview, als er sagte, er sei ja so ein nicht materieller Typ und ihm bedeutet das ganze Geld nichts und so. Und dann sagen die Journalisten, ja okay, aber sie haben halt auch eine Südseeinsel. Und er sagt, ach, das daran denke ich immer nur, wenn mich jemand darauf anspricht.
Zum Beispiel, wenn er gefragt hat, warum er so braun ist. Ne?
Ja, genau. Also,
allerdings nur ein Satz noch zum Mateschitz. Was ich interessant finde, ist, also du sagst ganz richtig, er hat sich selten bis nie in Interviews geäußert, immer sehr zurückgezogen, seinen finanziellen Erfolg genossen. Wenn man sich aber sozusagen einzelne Persönlichkeiten in seinem Medienbetrieb anschaut, kommt das Ganze ja jetzt nicht so arg verwunderlich. Also ich weiß nicht, ob deinen Hörern bekannt ist, dass es einen Chefredakteur dort bei Servus TV gibt, der regelmäßig mit wirklich sehr, sehr harten Rechtsaußenbandagen in seinen Kommentaren einfach im Fernsehen einfach auftritt und der eigentlich seit eh und je gegen das linke Meinungsdiktat und so weiter und so fort einfach zu Felde zieht. Dann gibt es den Felix Baumgartner, das Aushängeschild von Red Bull, der sich ja dann doch sehr eindeutig auch in den letzten Monaten politisch verortet hat.
Felix Baumgartner, also wer es nicht mehr weiß, der Stratosphärenspringer. Super Geschichte, dass er mit unfassbarem Aufwand und Brimborium diesen Rekord gebrochen hat und mittlerweile ist er wieder gebrochen worden von irgendeinem Typen, der ohne groß Aufhebens einfach aus ein paar Meter höher in Richtung Erde gesprungen ist und daraus einfach dem was wurscht.
So ist es.
Das war schön. Schön verarscht auch von Böhmermann irgendwann mal.
Ja, genau. Ja.
Ist dann irgendwie in so ein Erdloch gesprungen oder so. Ja. Ja, stimmt, der Felix Baumgartner. Vielleicht wird das so das neue Team Stronach.
Ja. So. Oder es wird einfach ein Gabalier fürs Action-TV. Ja.
Das wäre ja absolut so ein Schattenkabinett des Grauens, wenn man so irgendwie sagen würde, Kanzler wird Didi Mateschitz und dann hast du Baumgartner als, weiß ich nicht, Wissenschaftsminister oder irgendwie sowas.
Sportminister.
Ja.
Gabalier Kulturminister.
Ja, ja, genau. Super. Dann wird wenigstens die Hymne wieder regegendert.
Dann werde ich in der Südseeinsel von Mateschitz um Asyl ansuchen.
Werner, du arbeitest bei der Wiener Zeitung.
Ja.
Seit wie lang?
Seit Oktober 2015.
Erklär mal bitte die Wiener Zeitung. Also das ist hier in Österreich, oder nicht nur in Österreich, es ist eine Institution, die älteste noch erscheinende Tageszeitung überhaupt, die es gibt auf der Welt. Erstmals 1703, damals noch als Wienerisches Diarium.
Das ist richtig.
Euer Herausgeber ist eigentlich das Bundeskanzleramt.
Ja. Wir sind quasi ein öffentlich-rechtliches Medium, aber nicht wirklich. Wir gehören der Republik Österreich, sind aber eigentlich eine GmbH, so wie die meisten anderen Zeitungen auch, werden sozusagen vom Bundeskanzleramt herausgegeben. Das BKA fungiert als Herausgeber. Im Besitz sind wir aber sozusagen in der Republik Österreich.
Ja. Und wenn du mit Christian Kern dicke wärst, dann würdest du der nächste Chefredakteur werden?
Wenn ich mit dem sehr dicke wäre, möglicherweise, ja.
Das ist so, dass der Bundeskanzler könnte den Chefredakteur bestellen, allerdings könnt ihr das ablehnen, ne?
Also er kann vorschlagen, also wir haben ein Redakteurstatut, wie das gehört für ein anständiges Medium, und wir können die Vorschläge des Herausgebers, was den Chefredakteur angeht, mit qualifizierter Mehrheit so lange ablehnen, bis wir jemanden bekommen, der uns gefällt.
Ist das eigentlich jemals passiert, dass es darüber Streit gab?
Noch nicht, weil es das Redakteurstatut noch nicht so lange gibt. Also der aktuelle Chefredakteur Reinhard Göwel ist meines Wissens, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, ich glaube seit 2006 im Amt und hat noch ein paar Jährchen. Also das kam in der Zwischenzeit, das Redakteurstatut.
Aber wenn ich richtig rechne, hat er dann also schon einen Bundeskanzlerwechsel überlebt?
Das hat er, ja.
Also weil irgendwo habe ich mal gelesen, dass wenn ein neuer Bundeskanzler kommt, ja, sozusagen traditionell auch ein neuer Chefredakteur kommt.
So heiß wird es nicht gegessen. Das soll schon vorgekommen sein. Auch ich glaube beim Wechsel Schwarz-Blau, also wie sozusagen die Schwarz-Blau-Ära zu Ende ging, da gab es dann einen Wechsel an der Spitze.
Wer liest die Wiener Zeitung?
Wer liest die Wiener Zeitung? Gute Frage. Hauptsächlich ein eher akademisches Publikum, würde ich sagen.
Du verziehst das Gesicht so dabei.
weil es schwierig einzuschätzen ist. Wir haben da nicht wirklich qualifizierte Zahlen, wie, also wir haben sozusagen ältere Daten dazu. Ja. Was wir bemerken, ist, dass wir stärker werden bei den Jüngeren durchaus, nicht so im Netz, aber bei Studierenden. Am Land sind wir schwach, in der Stadt sind wir stark. In den Ballungszentren ist es ganz gut, speziell in Wien. Und an sich gibt es so verschiedene Typen, denke ich, die Wiener Zeitung lesen. Das sind sicher Leute über Mitte 60 mit akademischem Hintergrund, ganz sicher. Dann sind es sicher eine Menge Juristen, aber eben in zusehendem Ausmaß auch jüngere Leute, weil es eben auch, glaube ich, seit einiger Zeit, und das durchaus muss ich auch schon ein bisschen Schleim hier unserem Chefredakteur zu verdanken, ist, der das Blatt dann doch einigermaßen neu aufgestellt hat, seit er im Amt ist und auch viele Leute geholt hat, viele junge Leute geholt hat. Also was irgendwie kaum jemand weiß, ist, dass wir die jüngste Tageszeitung Österreichs sind im Altersschnitt. Ich denke, das spiegelt sich dann auch sukzessive in der Themenwahl und in der Art und Weise, wie wir Journalismus machen, wieder. Und das ist auch ein Ziel von uns.
Also ich habe dich das erste Mal als Autor wahrgenommen, glaube ich, wo es um Reichsbürger in Österreich ging. Diese spinnerte rechte Sekte, sage ich jetzt mal, die es in Deutschland gibt, gibt es ja auch in Österreich. Das habe ich das erste Mal von dir wahrgenommen. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen zu dem Hauptthema, nämlich zum rechten Rand in Österreich. Wenn ich dich frage, und du müsstest in einem Satz antworten, warum gibt es hier weniger gewalttätige Attacken in Österreich auf Asylwerberheime, auf Flüchtlinge, auf Ausländer als in Deutschland?
Also erstmal muss ich leider zu einem Teil widersprechen. Ich glaube, dass sehr viele Leute irgendwie dir widersprechen würden, wenn du diese Behauptung aufstellst, weil es gibt massive Übergriffe auf Asylwerber und auf Asylwerberheime auch in Österreich. Ich darf daran erinnern, dass gerade vor wenigen Monaten in Altenfelden, im Mühlviertel in Oberösterreich, wo ich auch herkomme, es sogar Brandstiftung gab. Ach, gut, okay, das ist zum ersten Mal passiert. Also es gibt aber durchwegs, also gerade vor einigen Wochen, glaube ich, 2 Wochen kam der Rassismusreport von Zara, Übergriffe auf Muslime im öffentlichen Raum, ganz stark im Steigen begriffen. Aber ich weiß, was du meinst.
Also nur ganz kurz, ich will dich nicht abwürgen, aber nur, dass wir das mit Zahlen unterfüttern, was ich meine. Ich will natürlich, also jeder Fall ist zu viel, ne? Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich will nur mal die Zahlen illustrieren, wie ich sozusagen auf die Feststellung komme. Also 2016 in Deutschland, zumindest Stand 27. Dezember vergangenen Jahres, hatte das BKA 921 Attacken auch auf Flüchtlingsheime gezählt. Das waren 857 mit rechtsradikalem Hintergrund. Es werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, man wertet das Jahr dann immer aus, also sagen wir mal roundabout 1000. In Österreich waren es 2016 49 Angriffe, was aber immer noch eine Verdopplung war. Ne? Also das, was du sagst, stimmt natürlich, aber wir bewegen uns auf ein höheres Niveau zu. Ja, und man muss natürlich, wenn man diese Zahlen miteinander vergleicht, sie auch nicht absolut vergleichen, sondern es gibt natürlich auch irgendwie 10-mal mehr Menschen in Deutschland. Aber klar, nur, dass das sind die Zahlen, über die wir hier ungefähr reden.
Ja, also wir können uns darauf einigen, es ist falsch zu sagen, es brennen bei uns keine Heime, es gibt das sozusagen kaum bis gar nicht, aber es ist natürlich richtig zu sagen, es gibt einen Unterschied, um auf deine Frage einzugehen. Ich denke, das hat durchaus etwas mit der politischen Kultur, mit der politischen Tradition, mit den Parteien zu tun. Ich glaube jetzt sozusagen weniger mit einer nicht vorhandenen Aggressivität in der rechten Szene. Also was ich konkret meine, ist, es gibt politische Ventile, die es in Deutschland für Fremdenfeindlichkeit sozusagen in der Form noch nicht gab, die letzten
die
Jahre.
Also es gibt letztlich
die FPÖ. Es gibt die FPÖ, es gibt die AfD seit kurzer Zeit, es gibt die FPÖ seit den 50er Jahren eigentlich de facto. Aber das ist sozusagen das eine. Und die politische Kultur ist, und das muss man auch dazu sagen, eine, die bei allen Problemen, bei aller, würde ich sogar teilweise sagen, Dysfunktionalität eine ist, die nach wie vor, glaube ich, irgendwo von politischer Gewalt ein bisschen noch immer traumatisiert ist. Ich denke, die Zwischenkriegszeit in Österreich war eine äußerst virulente Zeit, eine äußerst gewalttätige Zeit. Und dann nach die Zeit des Nationalsozialismus. Ich denke auch, dass das sozusagen so etwas ist. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin sozusagen jetzt da nicht selber ein Verschwörungstheoretiker, aber ich denke, in Österreich ist politische Gewalt wirklich sehr stark tabuisiert in der Form. Ja. Was aber nicht der Hauptgrund sein kann. Also ich glaube nach wie vor, dass sich sozusagen andere Ventile, dass sich Fremdenfeindlichkeit, Rassismus andere Ventile sucht bei uns. stärker möglicherweise als in Deutschland. Und die fehlende Militanz der rechten Szene ist möglicherweise auch dem Faktor Größe auch geschuldet. Also es gibt bei uns durchaus militante Szenen. Es gab massive Probleme mit rechter Gewalt in den 90er Jahren, durchaus auch. Da gab es dann durchaus, muss man auch fairerweise sagen, verspätet es aber dann recht harsches Einschreiten der Behörden. Wir denken an diese ganze Sache mit WAPO, Küssl, 80er, 90er Jahren. Da gab es viele Urteile. Aber diese Szenen konnten nie so wachsen in der Form.
Du hast gesagt, Küssl, das ist eine zentrale Figur, ja, immer noch. Kannst du mal ganz kurz erläutern, wer das ist und wie der vor allen Dingen mit bekannteren Persönlichkeiten zusammenhängt?
Gottfried Küssl ist möglicherweise der wichtigste Neonazi-Rechtsextremist in Österreich. Er ist momentan im Gefängnis, wollte mich übrigens klagen vor einiger Zeit, was ich sehr lustig finde.
Aus dem Gefängnis raus, was hast du getan?
Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, ich denke wahrheitsgemäß, dass er hinter der Plattform Alpendonau-Info gestanden hat. Das war eine rechtsradikal-neonazistische Plattform, die dann durch einen Grünpolitiker und einen, wie soll ich sagen, eigentlich Kriminologen mit antifaschistischem Hintergrund irgendwie zu Fall gebracht wurde. Und hinter dieser Webpage verstecken sich einige zentrale Protagonisten der österreichischen rechtsextremen Szene, unter anderem der Gottfried Küssl, der eben, wie gesagt, damals 80er, 90er Jahre dann eben sozusagen um sich herum so einen Kreis aus militanten Neonazis aufgebaut hat, die sogenannte WAPO, volkstreue außerparlamentarische Opposition, mit einigen Protagonisten, die man heute auch noch kennt, ne? Und der sozusagen eine wichtige Referenzfigur ist für alle möglichen Teile der Szene.
Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt im Büro von Norbert Hofer angeblich Gefährten von Küssl oder Leute, die zumindest früher mit ihm zu tun hatten. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung
habe. Es gibt einige Personen im Umfeld, sozusagen nicht nur bei Hofer, aber auch bei Hofer, dessen Vorgänger ja Martin Graf war, den du vielleicht auch kennst.
Unsere Hörer aber nicht.
Ja, genau, Martin Graf, auch ein Vertreter des schlagenden Deutschnationalismus in der FPÖ und aus meiner Sicht ganz klar rechts außen. Der hatte natürlich einige parlamentarische Mitarbeiter in seiner Funktion als dritter Nationalratspräsident, die durchaus sozusagen knietief im neonazistischen Sumpf auch was gibt. Es gibt eine Person, die heißt Sebastian Ploner. Die war damals involviert in diesen Aufruhrversand, das ist auch so ein neonazistischer Versand, wo du eben so Materialien, T-Shirts und so weiter bestellen kannst. Gab es große Aufregung, immer wieder Recherchen dazu über dessen Verbindungen ins klar rechtsextreme Milieu, und Graf hat das immer wieder abgeblockt, immer wieder die Stange gehalten, zu Fall gebracht, hat ihn dann politisch was anderes, nämlich eine Stiftungsaffäre, wo er eine ältere Dame um ihre Ersparnisse dann offensichtlich gebracht hat. Dem Vernehmen nach, das hat ihn dann schlussendlich irgendwo politisch den Kopf gekostet, und einige seiner Mitarbeiter, glaube ich, sind einfach übernommen worden dann auch von Hofer, der auch ganz klar diesem schlagenden deutschnationalen Spektrum einfach zu rechnen ist, die ja auch sozusagen die Kader der FPÖ nach wie vor ausmachen, also die den Kern auch der Partei ausmachen.
Da würde ich dich an der Stelle mal bitten, das ein bisschen zu erklären. Warum spielen die Burschenschaften hier eine viel größere Rolle im rechten Spektrum, als das in Deutschland der Fall ist? Also in Deutschland gibt es das natürlich auch, aber es ist nie so öffentlich. Also man würde, glaube ich, also korrigiere mich, aber ich habe noch keinen AfD-Politiker zum Beispiel in Burschenschafter-Outfit gesehen. Also das wäre zumindest exotisch, während das hier bei der FPÖ gehört, das ja im Prinzip zum guten Ton, dass du Burschenschafter bist und irgendwie deine Mütze und deine Schärpe.
Ich glaube, wir kommen dann am besten näher, wenn ich dir eine Gegenfrage stelle, nämlich wo waren denn Burschenschafter in Deutschland in den rechten Milieus, ich sage mal CDU oder teilweise früher vielleicht FDP unterwegs? Gab es da viele Burschenschafter? Ich glaube nämlich nicht wirklich, nicht offen. Also ich kann das auch wieder nur so beantworten, dass man das untrennbar einfach mit der Geschichte der FPÖ, mit der Entstehungsgeschichte auch der FPÖ sehen muss. Also die FPÖ ist ja nicht aus dieser Partei gegründet worden, die nannte sich in den 50er Jahren VDU, Verband der Unabhängigen, zuerst Wahlpartei der Unabhängigen, WDU, dann VDU, Verband der Unabhängigen. Das waren sozusagen diese hunderttausenden minderbelasteten Nationalsozialisten, die anfangs nicht wählen durften. Und die schlussendlich dann eine Partei gründeten, nämlich eben den Verband der Unabhängigen, der sich dann muss ich jetzt wieder, ich bin zwar Zeithistoriker, ich hoffe, mein Professor hört das nicht, ich glaube, 1953 dann in Freiheitliche Partei Österreichs umbenannt haben. Und die da von Anfang an eine tragende Rolle gespielt haben. Also diese Tradition, das ist durchaus zu sehen als persönliche Personenkontinuität aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das sind schlagende Burschenschafter, die dann ganz stark in dieser neuen Partei einfach eine Rolle gespielt haben. Und ich meines Wissens auch gibt es so eine Partei, einfach in Deutschland nicht. Man hat die Ex-Nazis irgendwo absorbiert, CDU, SPD, FDP. Zeitweise war die FDP natürlich ganz stark rechts auch, aber dann wieder nicht mehr so, dann eher liberal. Ne? Und bei der CDU, ich habe da unlängst mal mit Werner Patzl drüber gesprochen, mit dem Politologen, sehr interessant, der meinte, die hatte ja einen massiv rechten Flügel. Ja? Wo ich jetzt sozusagen weniger drüber sagen kann, was deutschnational schlagendes Burschenschaftermilieu da für eine Rolle gespielt hat. Aber das gab es ja wohl bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Und der sieht ja auch das so, dass die AfD ja schlussendlich entstehen musste, weil einfach irgendwann bei der CDU für die wirkliche Rechte einfach die Wege versperrt waren ab einer gewissen Zeit. Und dann musst du einfach das Projekt aus dem Boden stampfen und das Personalreservoir gibt es ja in Deutschland nach wie vor auch dafür und das gibt es bei uns auch, bloß gibt es unsere Partei seit den 50er Jahren. Und ja, man muss sich das vorstellen, die Zeit nach dem Krieg ist sozusagen Linke eigentlich, wenn noch am Leben sozusagen in beschränkter Art und Weise vorhanden, Juden vernichtet, ja? Jüdische Intellektuelle, Rechtsanwälte und so weiter, also sprich die Intelligenz eigentlich, sozusagen die intellektuelle Schicht, die wichtig war für Politik, genauso wie das juristische System, Wirtschaft, Verwaltung, Recht, alle diese Bereiche, wo man Personal gebraucht hat, konnte man eigentlich nichts anderes tun, als zurückgreifen auf die NS-Eliten, auf die ehemaligen, die ja im Gegensatz zu den politischen Gegnern den Krieg überlebt haben und auch da waren. Und die hat man einfach dann, also die hatten in Österreich, wie ich immer wieder betone, unter den wohlwollenden Augen der Alliierten die Chance, eine Partei zu gründen. Das gab es in Deutschland nicht. Und so hat man sich dann schnell irgendwo in dieser Partei gesammelt, ja? Und eine Tradition aufgebaut, die bis heute fortwirkt.
Bleiben wir mal nochmal bei dem Burschenschafter-Thema. Die sind, das hast du angemerkt, deutschnational. Also auch Hofer trägt beim Akademikerball, also das ist dieser Ball, um den es dann jeden, ich glaube im Januar ist der immer, ja. Da tanzen also eben diese rechten Burschenschafter zusammen mit ausländischen Gästen, tanzen dann in der Hofburg. Und es gibt immer Gegendemonstrationen dagegen. Und da tritt also der Hofer auf mit einer Deutschland, also mit einer Schärpe in Deutschlandfarben. So, der versteht sich also. Das kann man so Broschüren entnehmen, die er auch mit aufbesichtigt, die er mit beaufsichtigt hat. Er versteht sich als Teil, oder er versteht Österreich als Teil der deutschen Kulturnation.
Kulturnation ist das Stichwort, genau.
Also genau, das ist natürlich dann so, also würde der einen Anschluss wollen zum Beispiel? Würde der sowas wollen?
Wäre, glaube ich, einfach absurd, das heute zu fordern. Oder also wer in Österreich absolut nicht mehr als fair. Also wäre es ein derartiges Minderheitenprogramm, das würde ich schon behaupten, würde er nicht. Also das ist ja wirklich ein interessantes Doppelspiel, das du da ansprichst. Ne? Also gerade was FPÖ angeht, da tut man einerseits sozusagen ganz stark diese österreich-patriotische Karte spielen. Auf den Wahlkampfauftritten schaut es eher so aus wie bei den Republikanern am Parteitag. Ja? Bloß halt mit Rot-Weiß-Rot. Ja? Große Hymne und Auftritt, also bombastisch inszeniert, Fahnen, Konfetti und so weiter und so fort. Und wenn es dann darauf ankommt, wenn man genauer dann sich die, sozusagen die Biografien anschaut oder auch die Ideologien der Verbindungen, wo die Leute dann der FPÖ drinnen sind, dann ist das diese deutsche Kulturnation. Ne? Und da hat man ja auch immer wieder versucht, da im Wahlkampf journalistisch den Hofer damit zu konfrontieren. Sie treten an für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, das ist das höchste Amt, das die Republik Österreich sozusagen zu besetzen hat. Wie ist das in Einklang zu bringen mit ihrer Vorstellung dieses Deutschseins, das sozusagen in ihrem eigenen, nämlich im Narrativ der Burschenschaften, immer wieder auf dieses Revolutionsjahr 1848 zurückzuführen ist und diesen bis heute idealisierten Kampf der Deutschen für die nationale Einigung und sozusagen Abwehrkampf gegen Napoleon etc., was aber in dem Sinn sozusagen irgendwie ein historischer Trickgriff ist, ein historischer Trick ist, weil ja sozusagen diese Zeit, gerade was die jüngere Geschichte angeht, der überhaupt keine Rolle spielt. Man darf nicht vergessen, also ich finde das immer eine Mogelpartie. Man kann nicht sagen 1848 und nicht dazu sagen, Selbsteinführung der Arierparagraphen schon lang vor dem Anschluss, vor dem sogenannten Anschluss 1938, Selbstauflösung der Burschenschaften, Eingliederung in den NS-Studentenbund etc. Und dann eben speziell die Nachkriegsgeschichte, sozusagen Burschenschaften als Scharniere zwischen dem wirklichen Neonazismus und dem Rechtspopulismus oder so dem noch demokratischen Spektrum, persönliche Überschneidungen, auch Verbindungen auch zu diesen militanten Kreisen, über die wir schon gesprochen haben, Küssler und so weiter, ganz starke Verbindungen natürlich. Das wird immer so argumentiert, ja, das ist sozusagen die deutsche Kulturnation, Tradition und dieses Berufen auf dieses Revolutionsjahr 1848 ist sozusagen ein Trick irgendwo, sozusagen da auch ein bisschen zu blenden nach außen. Aber das zu fordern jetzt ernsthaft, würde sehr stark nach hinten losgehen, denke ich.
Ich habe das Burschenschafter-Thema nochmal angesprochen, weil ich in einem Text, den ich gelesen habe in der, ja, weiß ich auch nicht mehr, was für eine Zeitung das war. Also in einem Text, den ich gelesen habe, der Politologe Reinhard Heinisch aus Salzburg hat die These vertreten, dass in Österreich eben diese Militanz in der rechten Szene nicht so groß ist, weil eben die rechtsradikalen Teile deutschnational sind und dadurch nicht so einen Rückhalt haben in der Bevölkerung, weil die Bevölkerung nämlich tatsächlich eher österreichisch-patriotisch ist und die kommen dann mit diesem Deutschnationalen herum. Aber ich finde, die Erklärung hinkt so ein bisschen, weil eben du ja gesagt hast, die verkleiden das ja ganz gut. Also ich weiß gar nicht, ob das sozusagen in der breiten Bevölkerung ankommt, dass die deutschnational sind, diese Rechten in der FPÖ zum Beispiel.
Das ist die eine Frage und dann muss man ja auch unterscheiden zwischen dem Recht, das rechte Spektrum gibt es ja so nicht. Also Burschenschaft, da muss man auch klar als Elite im rechten Spektrum sehen. Das sind nicht die, die dann losziehen und Heime anzünden. Das sind die, die sozusagen ihre Bälle, ihre Feiern, ihre Mensuren, aber dann natürlich in der Partei. Ja. Das müssen, wenn dann, andere erledigen. Ja, dann muss eine Arbeitsteilung irgendwo her und wie gesagt, ich glaube, ich würde eigentlich, so wenn ich während ich rede, drüber nachdenke, eigentlich eine andere These vertreten. Und zwar würde ich echt sagen, man hat auch aufgrund der Erfahrungen in den 80er, 90er Jahren und dem enormen Erfolg seit Haider, seit Mitte der 80er Jahre, seit sozusagen der liberale Flügel in der FPÖ völlig zurückgedrängt wurde und mit dem Haider einfach die deutschnationale Flügel wieder ans Ruder kam, gesehen, wie erfolgreich man ist auf der realpolitischen Ebene. Und ich denke, da gibt es gerade bei Leuten, die ganz weit rechts stehen, irgendwo auch die Erkenntnis, dass man seine eigentlichen politischen Ziele ganz leicht oder ganz gut auch auf diesem Weg erreichen kann, dass sozusagen Militanz, wie schon auch wieder gesagt, in Österreich gar nicht gut ankommt. Möglicherweise behaupte ich auch ein bisschen so aufgrund der historischen Erfahrungen, irgendwie was politische Gewalt angeht. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, ohne dass ich das so meine, dass ich jetzt die Zeit des Nationalsozialismus weniger stark beleuchten will. Ich möchte schon nochmal auf das Bürgerkriegsjahr 34 auch hinweisen. Das ist eine massive Traumatisierung dieser beiden Lager eigentlich. Und alles, was dann in der Zweiten Republik bis in die 70er, 80er passierte auf der Parteienebene, war auch nicht zu verstehen, wenn man diesen Urkonflikt zwischen diesen beiden großen Lagern nicht kennt.
Du meinst mit diese Partnerschaft zwischen den beiden großen Parteien lässt sich nicht erklären ohne diesen blutigen Konflikt.
Okay. Absolut, ja. Und wenn wir jetzt, du hast schon identitäre Bewegung angesprochen, also man weiß ja, Martin Senner war, ist glaube ich noch immer, Burschenschafter, war übrigens lange Zeit sehr eng mit dem Küssel, gibt er auch offen zu, entwickelt da immer seinen eigenen Narrativ, wo er dann sagt, ja, er wird von seinen alten Kampfgenossen da irgendwie oder Kameraden, sagt man ja da eher, ja nach wie vor gebasht, dass die finden das nicht cool, Aktivismus ist viel zu moderat und überhaupt, und auch die linken Thesen, die da drin sind, das mögen wir gar nicht. Das ist ja dann wohl auch ein bisschen Kosmetik irgendwo, weil in Wirklichkeit sieht, hat man ja dann auch ganz klar gesehen, bei dem Kongress Verteidiger Europas, der da im
in Linz
stattgefunden ist, letzten Herbst, ganz klar gesehen, dass da einfach kein Blatt Papier dazwischen geht und dass es durchaus wieder eine deutschnationale Burschenschaft war, die als Organisator aufgetreten ist, in Wirklichkeit eigentlich die Kader-Burschenschaft und Identitäre in Österreich eigentlich mehr oder weniger dasselbe sind. Das ist eine Spielart der extremen Rechten, die sie erfolgreich aus Frankreich importiert haben und jetzt weiter exportieren nach Deutschland und anderswohin. Also das ist sozusagen auch, das nehme ich dem Martin Sellner nicht so ab. Und trotzdem zeigt das aber eine Erkenntnis, dass in einem Land wie Österreich mit einer Partei wie der FPÖ mit Militanz möglicherweise nicht so viel zu erreichen ist.
Sie selber sagen, wenn wir jetzt über die Identitären sprechen, dann sagen die ja selber, wir sind gar nicht Militant, sondern wir sind halt Aktivisten, aber wir würden uns nur verteidigen und so. Das sagen sie ja zumindest immer, aber jeder weiß, was die mithaben bei Demos und so, dass die schon militant sind, dass die teilweise Trainings machen und so. Absolut. Also da ja, können die viel erzählen. Martin Sellner, ich finde das ein ganz interessantes, eigentlich auch erschreckendes Phänomen, weil der ja so zum Posterboy geworden ist. Gerade in der deutschen Medienlandschaft auf einmal kam da, übrigens eine der wenigen Male, das erste in Österreich, was auftaucht und dann in Deutschland. Und auf einmal irgendwie in der FAZ sogar, im Tagesspiegel, also sehr seriösen Tageszeitungen, da Porträts über diesen Typen erschienen. Und ich war ein bisschen erschrocken, habe viel mit Kollegen darüber geredet, ob das nicht irgendwie fahrlässig ist, diesem Typen so viel Aufmerksamkeit zu geben, gerade unter dem Hintergrund, dass es, wie du sagst, ganz klar eine Spielart der Extremrechten ist und B, man ja auch gar nicht genau weiß, wie stark die überhaupt sind und wie relevant die überhaupt sind. Also es wird ja, glaube ich, in Österreich geschätzt, dass vielleicht das 200 Leute sind. Und immer wenn man sieht, immer wenn man sieht, dass eine neue Gruppe auftaucht, sind das meistens FPÖler irgendwie oder aus dem ringfreiheitlicher, wie heißen die, RFJ?
Ringfreiheitliche Jugend oder ringfreiheitliche Studenten.
Ja, genau. Also, und im Moment hat man ja sowieso den Eindruck, dass man von denen wenig mehr hört. Also ist das eigentlich was einfach nur kurz aufgepoppt ist, was die mal so ausprobiert haben und was weiß ich, um sich mal zu schauen, ob man neue Leute irgendwie gewinnen könnte? Oder wird das nachwirken, was die Identitären gemacht haben?
Die bleiben auf jeden Fall. Also nachwirken ist eine schwierige Frage, das jetzt irgendwie sozusagen einzuschätzen, aber die bleiben auf jeden Fall. Das ist ganz sicher nichts, was man mal ausprobiert, weil, und da kommen wir ja wieder auf das Thema Deutschland und Österreich zu sprechen und überhaupt auf das Thema europäische Rechte, also weil einfach, dass man nicht mehr begreifen darf als nationale Phänomene. Das sind ganz klar, also man weiß ja auch, Martin Sellner ist ganz enger Mitarbeiter von Götz Kubitschek, der sozusagen der intellektuelle Vordenker der neuen Rechten ist, ne? Schnellroder, Herausgeber, Verleger, bei dem auch regelmäßig zu Gast, auf dessen Anwesen und sozusagen da ganz, ganz eng ist dabei. Dann gibt es den Menzel, Blaue Narzisse, die würde ich eher noch schwach einschätzen. Man darf das nicht so sehen, denke ich, so, okay, die haben gar nicht so den Zulauf, den sie vielleicht erhoffen. Das ist einfach eine europaweit agierende strategische Sache, die sich selber als irgendwo intellektueller Kader versteht, der in verschiedenen Wirkungsbereichen von der realpolitischen Ebene bis in die Publizistik rein, intellektuelle Kreise genauso wie die Stammtische einfach versucht zu agieren. Das ist gar nicht mal bewusste Arbeitsteilung, das passiert einfach. Da wird einfach sozusagen versucht, überall Positionen reinzubekommen, Thesen reinzubekommen, personelle Überschneidungen herzustellen, Überlappungen herzustellen. Also ich unterstelle da durchaus ein sehr weites Wirkungszielkonzept von denen. Da geht es nicht darum, eine österreichische identitäre Bewegung aufzubauen, die dann in den Mitgliedern sich verdoppelt und sagen, hey, wir haben mehr als ihr in Deutschland, hey, darum geht es dann nicht. Ja, also das ist, Und das ist im Übrigen auch etwas, was die extreme Rechte der Linken, auch der radikalen Linken oder auch der extremeren Linken voraus hat. Eine europaweit wirklich durchdachte Strategie mit zentralen Handlungspersonen, die Autorität genießen, die als Vordenker fungieren, als Strategiegeber fungieren, die auch Kohle haben.
Ja. Bevor wir nochmal in die FPÖ-AfD-Verbindung reingehen, nochmal für mich persönlich, ich bin aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern, Osten Deutschlands, eine extrem starke rechte Szene und eine extrem schlagkräftige rechte Szene. Also ich habe schon Bekanntschaft mit, schon unschöne, sehr unschöne Bekanntschaft gemacht mit einigen Glatzköpfen bei uns.
Und, hatte ich auch.
Ja. Das ist unangenehm. Wie würdest du das einschätzen? Also bei uns ist es mittlerweile so, also mit uns meine ich jetzt eben da die Ecke Mecklenburg-Vorpommern, dass die ältere Rechte sozusagen aufgeht in so Rockerstrukturen, also Bandidos und sowas, Hells Angels, das ist da so das große Ding in Mecklenburg-Vorpommern. Also die sozusagen dran geblieben sind, die im Gefängnis gelandet sind teilweise und gar nicht mehr so in die Bürgerlichkeit zurück können, die gehen da rein, die Älteren. Und die Jüngeren bleiben natürlich so, rekrutieren sich so aus Fußball-Hooligans und so weiter und einfach örtlichen Schlägern. Mhm. So. Gibt es das eigentlich in Österreich auch so richtig, wie ich das halt auch früher kenne, diese Glatzköpfe, die einfach nur, wo du weißt, okay, ich meide abends bestimmte Straßenzüge?
Ich würde mal, wie ich schon vorher irgendwo auch gesagt habe, die gab es. Ja? Also erstens, ich hatte auch Bekanntschaft mit denen und ich kam aus Oberösterreich, neben Kärnten im Süden und teilweise auch Vorarlberg gab es auch also gewalttätige rechte Szene, aber vor allem würde ich sagen Oberösterreich, Kärnten, teilweise Salzburg. Eine Bastion auch dessen. Und wir hatten das auch sehr stark. Also gerade irgendwie sozusagen rechte Jugendliche, so Pseudoskins, die halt viele auch Fußball-Hooligans sozusagen sich so zusammengestellt haben. Das gab es regional, wie gesagt, in einer gewissen Zeit. Wo die Leute heute sind, weiß ich nicht. Ich weiß von einem Herrn, dessen Name ich jetzt nicht sage, der aber in unmittelbarer Nachbarschaft meiner Eltern wohnt und auch wegen Körperverletzungen im Gefängnis war, aus dieser Szene, den traf ich ja dann wieder im Oktober letzten Jahres beim Kongress Europa Verteidigen. Dort war der dann als Türsteher engagiert. Also man sieht, glaube ich schon, die sind durchaus auch reingegangen in eben diese neuen sozusagen Felder. Momentan bin ich ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Da müsste man, glaube ich, mit Leuten wie den Thomas Rammersdorfer reden, die wirklich direkt auch sozusagen an der Stelle auch arbeiten, gerade mit jugendlichen Gewalt und Rechts, sich sehr gut auskennen. Ich denke mal, eine wirklich Szene, die so einen Namen auch verdient, gibt es nicht mehr. Ja.
Wobei es ja durchaus, also es gab jetzt, das, was zuletzt so Schlagzeilen gemacht hat zum Beispiel, waren eben Fußball-Hooligans von Eisern Wien, nennen die sich.
Die gibt es ja wohl noch, ja. Also es gibt natürlich partiell einen Zirkel.
Genau, ja. Also da waren ja einige auch beim Überfall auf Leipzig-Konnewitz dabei, genau. Offensichtlich zumindest, also wird zumindest vermutet.
Unsterblich Wien heißen sie.
Also.
Genau, Unsterblich Wien. Eine Fanvereinigung, wenn man das so nennen will, von der Austria, die also neonazistisch rechtsradikal eingestellt ist. Ja. Mhm.
Gut, dass es heute offensichtlich ein bisschen besser geworden ist. Irgendwie. Also ich sehe es bei uns am Land, ich wohne jetzt am Land, ich nehme das sowas zum Beispiel gar nicht wahr. So, also
was schon ein Thema war noch vor einigen Jahren, da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr so den Stand, was sozusagen Quantität und Qualität angeht, ist diese sogenannte Szene der autonomen Nationalisten, die schon dann auch irgendwo so von den Nullerjahren weg irgendwie sich entwickelt hat. Das gab es dann, glaube ich, schon auch bei uns durchaus. Ob die noch sozusagen zahlenmäßig noch stark sind, Zulauf haben oder nicht, oder eben vielleicht eben auch aufgegangen sind in den neuen Strukturen. Also ich denke mal, das ist auch so dynamisch alles, was die Rechte wirklich in den letzten Jahrzehnten irrsinnig geschickt macht. Es sind immer wieder neue Organisationsformen, immer wieder neue Projekte, neue Querverbindungen mit meistens denselben Protagonisten, was die Führungselite angeht. So dieses Problem, was du ansprichst in Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern und so, wirklich sozusagen jugendliche Schläger, ja, wirklich gewalttätige Jugendliche, die jetzt gar nicht, vielleicht gar nicht so durchideologisiert sind, ja, so, sondern wo es um Gewalt geht, ja. Es gab so nicht eigentlich, kann ich sagen. Regional schon, wie gesagt, habe ich selber am eigenen Leib auch erfahren, aber ich kann man Gott sei Dank so nicht vergleichen.
Kommen wir zu den Himmelsstürmern, die immer die schönen Bilder fabrizieren. Frauke Petri, Heinz-Christian Strache, ich habe sie erlebt, Frauke Petri hier in Wien im Prater, als nach dem ersten Stichwahlgang die FPÖ dort ihre Wahlkampfparty, wie auch immer, abhielt. Und da war Frauke Petri Ehrengast in so einem, ich glaube, es war ein rotes Kleid. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schick, was irgendwie dem Ambiente gar nicht angemessen war, weil irgendwie dieses, wie heißt das da im Prater, wo die gefeiert haben? Prater Alm, glaube ich.
Ich denke, ja.
Ja, Prateralm heißt das, glaube ich.
Und
das
ist mein Stammlokal. Ja,
das ist halt so eine Skihütte irgendwie nachempfunden. So. Mhm. Und alle waren halt normal gekleidet und nur sie lief halt rum, als ob sie irgendwie auf einen Akademikerball gehen will oder so. Jedenfalls hat sie offiziell keine Rede gehalten, aber sie wurde eingeladen offiziell von der Partei und war dann also dabei. Und dann haben sie sich immer wieder getroffen in den Monaten danach, einmal in der Pyramide in Füssendorf, dann auf der Zugspitze, glaube ich, ja, sogar in Deutschland. Immer wieder treffen die also zusammen. Du hast gesagt, wir dürfen das alles nicht als nationale Bewegungen oder nationale Phänomene greifen. Aber was glaubst du, gewinnen diese Parteien wirklich davon? Na klar, die treffen sich dann und so und die unterschreiben schöne Papiere und arbeiten alle zusammen oder so, aber was gewinnt man wirklich davon?
Also was Strache von Petri gewinnen kann, ist, finde ich, die bessere Frage, weil die könnte ich echt nicht beantworten. Erstens mal, wie gesagt, er war nie weiter vorne in den Umfragen als jetzt. Die AfD ist jetzt noch nicht das Massenphänomen, werden stark einziehen, befürchte ich, in den Bundestag jetzt. Aber wird jetzt auch nicht so, also sozusagen abseits der Wahrnehmung, oh, Merkel kriegt ein Problem von rechts, oh, war zu erwarten nach dem, was sie im Sommer 15 getan hat, abseits von dem wird so die AfD nicht, die wird so beobachtet. Da wird so eher gesehen bei uns, okay, wie geht's sozusagen mit den Konservativen in Deutschland weiter? Ist das jetzt so quasi die neue FPÖ? Ja? Also und insofern kann ich mir auch nicht wirklich erklären, was für Strache dabei rausspringt, wenn er das tut. Umgekehrt umso mehr, ja, weil das ist die FPÖ einfach immer einfach das Vorbild einfach war. Die sind kommunikativ genau das, was man sein will. Die sind erfolgreich. Ja, und die haben vor allem, die machen den Mainstream-Parteien einfach dann von rechts. Und damit kann man sich schmücken. Und man kann auch sagen, okay, die sind auch etabliert schon. Ja? Und sozusagen die AfD, die ja permanent auch diese natürlichen Angriffe zu Recht hat, irgendwie medial und auch von politischen Gegnern, die immer wieder sagen, okay, hey, Neonazismus, hey, das ist problematisch. Denken wir an die Diskussion
Bernd Höcke.
Mit dem Höcke, mit dem Parteiausschlussverfahren, danke. Da ist es halt wirklich umgekehrt für die Petri natürlich ein Gewinn, sich hinzustellen mit einer etablierten, gestandenen rechten Partei, die stark im Europaparlament vertreten ist und so weiter, da, um zu sagen, hey, ich bin auch eigentlich nichts anderes als die. Ja. Umgekehrt könnte vielleicht für den Strache auch irgendwie das so eine Art Kampfansage auch wiederum darstellen oder auch vor allem für seine Europapolitiker, für den Wilimski auch zu zeigen, okay, wir sind da jetzt gemeinsam, da ist es nicht die FPÖ im Europaparlament, sind wir, ja, und da, glaube ich, verfolgt die FPÖ auch das, dass diese Zeit der Grabenkämpfe, die es lang gab in der Europafraktion, bis die dann schlussendlich zustande kam, jetzt auch endgültig überwunden ist. Und wir haben diese Fraktion jetzt, und die steht auch und bleibt auch, das immer wieder auch zu verdeutlichen, auch mit Bildern. Ne? Genauso wie die Petri auch eine parteiinterne Suppe mit dem kocht, ja, weil die ja auch sozusagen unter Beschuss ist parteiintern, was weniger jetzt um die ideologischen Differenzen geht, denke ich, sondern das sagen ja alle, also sozusagen dieser sogenannten Flügel in der AfD, die ja sozusagen in Wirklichkeit alle offen auch sagen, ich habe mit Petris Positionen kein Problem, die ist mir nicht zu moderat, sagt dann der, und der Herr Höcke sagt dann auch zum Gauland, nee, also den ist absoluter Buddy von mir. Und und da geht es wirklich um Machtkämpfe, denke ich, irgendwie. Wer reißt sich sozusagen das noch unter den Nagel? Und da ist ja sozusagen die Verbindung mit ihrem Ehemann, ne, der eigentlich der einzige AfD-Europapolitiker noch ist, ne. Und da will man halt auch versuchen, irgendwie zu verdeutlichen, Europapolitik jetzt irgendwie, das ist auch ein bisschen Absicherung parteiintern, ne? Dass man sich da stärkt einfach auch. Ne? Aber gewinnen, was sozusagen Strache von ihr gewinnen kann, gute Frage, umgekehrt zusammengefasst, ist es sicher dieses einfach sich zu legitimieren einfach auch. Ja.
Und wahrscheinlich auch lernen. Ich habe tatsächlich beim... ich war bei der FPÖ, immer mal wieder bin ich bei der FPÖ, ich weiß es nicht mehr genau, wann es war. Ich war dabei bei der FPÖ im Parlamentsclub und da lief mir dann tatsächlich ein sächsischer AfDler über den Weg und ich habe ihn gefragt, was er denn da mache und er sagt, ja, er arbeitet im Abgeordnetenbüro und macht quasi Praktikum, also hat in den letzten Wahlkampftagen hat er sich irgendwie so Sonderurlaub genommen und ist dann mitgelaufen, um mal zu schauen, wie macht die FPÖ das, um sich ein paar Sachen abzuschauen, ne? Also dann da, das ist halt ganz praktisch was, wo man halt sieht, okay, dann Wissenstransfer sozusagen.
Gerade wahrscheinlich auf den unteren Ebenen, was die Kader angeht, die dann die konkrete politische Arbeit machen müssen, Kommunikation und so weiter. Ich denke, man könnte mir schon vorstellen, dass man da was lernen kann von der FPÖ. Oder?
Ja, schlimm genug.
Ich sag dir jetzt noch was, bevor du deinen Abschluss machst.
Oh ja.
Das würde ich überhaupt auch noch sagen, allgemein, weil wir haben verschiedene Phänomene von rechts außen gesprochen. Gibt es die Schläger, gibt es die... Ich möchte eins sagen, den Rechtsextremismus gibt es eigentlich so nicht mehr. Also für mich sind das wirklich... mittlerweile wirklich eine Vielzahl an parallel, teilweise auch gegeneinander verlaufenden Strömungen und an Bewegungen, die sich und Milieus vor allem auch, die sich eben sukzessive überlappen. Also ich würde echt inzwischen echt Abstand davon nehmen, irgendwie von den Rechtsextremen zu reden, ohne das jetzt sozusagen konkret auf unser Gespräch zu beziehen. Aber der Rechtsextremismus, das ist viel zu flach für das, was da dynamisch gerade passiert. Auch, du hast angesprochen, sozusagen das ganze Thema Reichsbürger, Freeman, die ja bei uns bisschen zu unterscheiden sind von den deutschen Reichsbürgern, weil auch wieder viel heterogener. Da gibt es sozusagen durchaus auch die Spinner-Fraktion, durchaus die ideologisierte Rechte. Es hat sehr viel mehr mit Verschwörungstheorie zu tun, mit Esoterik, ja, mit völkischer brauner Esoterik dann auch immer wieder, aber eben mit Esoterik, das ist ja bei den Reichsbürgern teilweise nicht so der Fall, das ist schon hardcore politisch alles. Das sind Milieus, also es ist unglaublich, was es da an Überschneidungen gibt zwischen rechten Milieus, jetzt dann auch diesen Freeman-Identitären. Du hast Motorradgangs angesprochen irgendwo. Bei uns sind das eher dann so Kampfsportsachen. Ja. Also das sind sozusagen wirklich parallel verlaufende Bewegungen und Phänomene oder auch Milieus, die sich da überlappen. Und das ist schon so breit geworden, dass man echt, finde ich, vorsichtig sein muss, also dass der Rechtsextremismusbegriff langsam ein Problem bekommt, weil er das nicht mehr ganz fasst. Ja.
Ich habe ja aus anderen Gründen noch ein Problem damit, aber das können wir dann vielleicht nochmal so besprechen. Mhm. Okay, ich nehme das natürlich, klar, du hast natürlich absolut recht und wenn wir demnächst nochmal 2 Stunden haben, dann machen wir vielleicht so monothematisch eine Sendung Reichsbürger. Werner, ich bedanke mich sehr, sehr für die informative Stunde fast, die wir jetzt hinter uns haben. Vielen Dank für deine Infos und schön, dass du da warst. Und beim nächsten Mal reden wir wieder mal über was Leichteres, hoffe ich. Geplant ist was Sportliches. Schauen wir mal, ob es das auch wird. Und bis dahin erstmal vielen Dank, Werner.
Danke, sehr gerne.
Und auf Wiederhören. Ciao.